Konsul Buddenbrook warf kaum einen Blick in das Nebenzimmer. So sehr war er von seiner Arbeit in Anspruch genommen. Sein Gesicht trug einen ernsten und vor Andacht beinahe leidenden Ausdruck. Sein Mund war leicht geöffnet, er ließ das Kinn ein wenig hängen und seine Augen verschleierten sich dann und wann. Er schrieb: Heute, den 14. April 1838, morgens um 6 Uhr, ward meine liebe Frau Elisabeth, geborene Kröger, mit Gottes gnädiger Hilfe aufs Glücklichste von einem Töchterchen entbunden, welches in der heiligen Taufe den Namen Clara empfangen soll. Ja, so gnädig half ihr der Herr, obgleich nach Aussage des Doktors Grabo die Geburt um etwas zu früh eintrat und sich vordem nicht alles zum Besten verhielt und Betsy große Schmerzen gelitten hat. Ach, wo ist doch ein solcher Gott, wie du bist, du Herr Zebaoth, der du hilfst in allen Nöten und Gefahren und uns lehrst, deinen Willen recht zu erkennen, damit wir dich fürchten und in deinem Willen und Geboten treu mögen erfunden werden. Ach, Herr, leite und führe uns alle, solange wir leben auf Erden. Die Feder eilte weiter, glatt, behende und indem sie hier und da einen kaufmännischen Schnörkel ausführte und redete Zeile für Zeile zu Gott. Zwei Seiten weiter hieß es: Ich habe meiner jüngsten Tochter eine Police von 150 Kuranttalern ausgeschrieben. Führe du sie, ach Herr, auf deinen Wegen und schenke du ihr ein reines Herz, auf das sie einstmals eingehe in die Wohnungen des ewigen Friedens. Denn wir wissen wohl, wie schwer es sei, von ganzer Seele zu glauben, dass der ganze liebe, süße Jesus mein sei, weil unser irdisches, kleines, schwaches Herz. Nach drei Seiten schrieb der Konsul ein Amen, allein die Feder glitt weiter. Sie glitt mit feinem Geräusch noch über manches Blatt. Sie schrieb von der köstlichen Quelle, die den müden Wandersmann labt, von des Seligmachers heiligen, bluttriefenden Wunden, vom engen und vom breiten Wege und von Gottes großer Herrlichkeit. Es kann nicht geleugnet werden, dass der Konsul nach diesem oder jenem Satz die Neigung verspürte, es nun genug sein zu lassen, die Feder fortzulegen, hinein zu seiner Gattin zu gehen oder sich ins Comptoir zu begeben. Wie aber würde er es so bald müde, sich mit seinem Schöpfer und Erhalter zu bereden? Welch ein Raub an ihm, dem Herrn, schon jetzt einzuhalten mit Schreiben. Nein, nein, als Züchtigung gerade für sein unfrommes Gelüste zitierte er noch längere Abschnitte aus den Heiligen Schriften, betete für seine Eltern, seine Frau, seine Kinder und sich selbst, betete auch für seinen Bruder Gotthold und endlich, nach einem letzten Bibelspruch und einem letzten dreimaligen Amen, streute er Goldsand auf die Schrift und lehnte sich aufatmend zurück. Ein Bein über das andere geschlagen, blätterte er langsam in dem Hefte zurück, um hier und da einen Abschnitt der Daten und Betrachtungen zu lesen, die sich von seiner Hand dort vorfanden, und sich wieder einmal dankbar der Erkenntnis zu freuen, wie immer und in aller Gefahr Gottes Hand ihn sichtbar gesegnet. Er hatte die Pocken gehabt, so stark, dass alle Leute ihm das Leben absprachen, aber er war gerettet worden. Einmal, er war noch ein Knabe, hatte er den Vorbereitungen zu einer Hochzeit beigewohnt, wobei viel Bier gebraut wurde, denn es bestand die alte Sitte, das Bier im Hause zu brauen, und zu diesem Ende stand ein großes Braukübel vor der Türe aufgerichtet. Nun, dasselbe schlug nieder und die Bodenseite auf den Knaben, mit solchem Knall und solcher Gewalt, dass die Nachbarn vor die Türe kamen und ihrer sechs genug zu tun hatten, es wieder aufzurichten. Sein Kopf war gequetscht und das Blut rann heftig über alle seine Gliedmaßen. Er wurde in einen Laden getragen, und da noch ein wenig Leben in ihm war, war zum Doktor und zum Wundarzt geschickt. Dem Vater aber sprach man zu, er möge sich in Gottes Willen schicken, es sei unmöglich, dass der Knabe am Leben bliebe. Und nun höre, Gott der Allmächtige segnete die Mittel und half ihm wieder zur vollkommenen Gesundheit. Als der Konsul diesen Unglücksfall im Geiste aufs Neue erlebt hatte, ergriff er noch einmal die Feder und schrieb hinter sein letztes Amen, »Ja, Herr, ich will dich loben ewiglich.« Ein anderes Mal, als er, ein ganz junger Mensch noch, nach Bergen gekommen war, hatte Gott ihn aus großer Wassersgefahr errettet. Indem wir, stand dort, in der Stromzeit, wenn die Nordfahrer angekommen sind, sehr viel arbeiten mussten, durch die Yachten zu kommen und zu unserer Brücke zu gelangen, so ging es mir dabei so, dass ich auf dem Rande der Schute stand, die Füße gegen die Dollen und den Rücken gegen die Yacht gestützt, um die Schute immer näher zu bringen. Zu meinem Unglück brechen die eichenen Dollen, wogegen ich die Füße gesetzt hatte, und ich falle über Kopf ins Wasser. Ich komme zum ersten Mal auf, aber niemand ist so nahe, dass er mich fassen kann. Ich komme zum zweiten Mal auf, allein die Schute geht mir über den Kopf. Es waren Leute genug da, die mich gerne retten wollten, allein sie mussten erst schieben, dass die Yacht und Schute nicht über mich kämen, und all ihr Schieben hätte doch nichts geholfen, wenn nicht in diesem Augenblick ein Tau auf einer Nordfahrerjacht von selbst gerissen wäre, wodurch die Yacht hinaustrieb und ich also durch Gottes Verhängnis Raum erhielt, und obwohl ich zum dritten Mal nicht weiter aufkam, als dass nur die Haare zur Sicht kamen, so gelang es, weil alle die Köpfe, der eine hier, der andere dort, aus der Schute über dem Wasser waren, dass einer, der nach vorne zu aus der Schute lag, mich an den Haaren fasste und ich griff ihn am Arm. Allein da er sich selbst nicht halten konnte, schrie und brüllte er so gewaltig, dass die anderen es hörten und ihn so geschwind an den Hüften fassten und mit Macht festhielten, dass er standhalten konnte. Auch ich hielt immer fest, wenngleich er mich in den Arm biss, und kam es dadurch dahin, dass er auch mir helfen konnte. Und dann folgte ein sehr langes Dankgebet, das der Konsul mit feuchten Augen überlas. »Ich könnte gar vieles anführen«, hieß es an anderer Stelle, »wenn ich gewilligt wäre, meine Leidenschaften zu entdecken, allein, nun«, hierüber ging der Konsul hinweg und begann hier und da ein paar Zeilen aus der Zeit seiner Verheiratung und seiner ersten Vaterschaft zu lesen. Diese Verbindung war, sollte er ehrlich sein, nicht gerade das gewesen, was man eine Liebesheirat nennt. Sein Vater hatte ihm auf die Schulter geklopft und ihn auf die Tochter des reichen Kröger, die der Firma eine stattliche Mitgift zuführte, aufmerksam gemacht. Er war von Herzen einverstanden gewesen und hatte fortan seine Gattin verehrt als die ihm von Gott vertraute Gefährtin. Mit der zweiten Heirat seines Vaters hatte es sich ja nicht anders verhalten. »Ein guter Mann, ein braver Mann, ein Mann von Komplaisancen«, trällerte er leise im Schlafzimmer. Bedauerlich, wie wenig Sinn er für alle diese alten Aufzeichnungen und Papiere besaß. Er stand mit beiden Beinen in der Gegenwart und beschäftigte sich nicht viel mit der Vergangenheit der Familie, wenngleich er ehemals dem dicken Goldschnittheft immerhin ein paar Notizen in seiner etwas schnörkeligen Handschrift hinzugefügt hatte, und zwar hauptsächlich in Betreff seiner ersten Ehe. Der Konsul schlug die Blätter auf, die stärker und rauer waren als das Papier, das er selbst hineingeheftet und die schon zu vergilben begannen. Ja, Johann Buddenbrook musste diese erste Gattin, die Tochter eines Bremer Kaufmannes, in rührender Weise geliebt haben und das eine kurze Jahr, das er an ihrer Seite hatte verleben dürfen, schien sein schönstes gewesen zu sein. »L'année la plus heureuse de ma vie« stand dort, mit einer krausen Wellenlinie unterstrichen, auf die Gefahr hin, dass Madame Antoinette es las. Dann aber war Gotthold gekommen und das Kind hatte Josephinen zugrunde gerichtet. Wunderliche Bemerkungen standen, was dies betrifft, auf dem rauen Papier. Johann Buddenbrook schien dieses neue Wesen ehrlich und bitterlich gehasst zu haben, von dem Augenblick an, wo seine ersten kecken Regungen der Mutter grässliche Schmerzen bereitet hatten. Gehasst zu haben, bis es gesund und lebhaft zur Welt kam, während Josephine, den blutleeren Kopf in die Kissen gewühlt, verschied. Und niemals diesem skrupellosen Eindringling, der kräftig und sorglos heranwuchs, den Mord der Mutter verziehen zu haben. Der Konsul verstand das nicht. Sie starb, dachte er, indem sie die hohe Pflicht des Weibes erfüllte. Und ich hätte die Liebe zu ihr zärtlich auf das Wesen übertragen, dem sie das Leben schenkte und das sie mir scheidend hinterließ. Er aber, der Vater, hat in seinem ältesten Sohne nie etwas anderes als den ruchlosen Zerstörer seines Glückes erblickt. Dann, später, hatte er sich mit Antoinette Duchamp, dem Kinde einer reichen und hochangesehenen Hamburger Familie, vermählt, und respektvoll und aufmerksam hatten die beiden nebeneinander gelebt. Der Konsul blätterte hin und her im Hefte. Er las, ganz hinten, die kleinen Geschichten seiner eigenen Kinder, wann Tom die Masern und Antonie die Gelbsucht gehabt und Christian die Windpocken überstanden hatte. Er las von den verschiedenen Reisen nach Paris, der Schweiz und Marienbad, die er mit seiner Gattin unternommen, und schlug zurück bis zu den pergamentartigen, eingerissenen, gelbgesprenkelten Blättern, die der alte Johann Buddenbrook, der Vater des Vaters, mit blassgrauer Tinte in weitläufigen Schnörkeln beschrieben hatte. Diese Aufzeichnungen begannen mit einer weitläufigen Genealogie, welche die Hauptlinie verfolgte. Wie am Ende des 16. Jahrhunderts ein Buddenbrook, der älteste der bekannt, in Parchim gelebt und sein Sohn zu Grabau Ratsherr geworden sei. Wie ein fernerer Buddenbrook, Gewandschneider seines Zeichens, zu Rostock geheiratet, sich sehr gut gestanden, was unterstrichen war, und eine ungemeine Menge von Kindern gezeugt habe, Tote und Lebendige, wie es gerade kam. Wiederum einer, der schon Johann geheißen, als Kaufmann zu Rostock verblieben und wie schließlich am Ende und nach manchem Jahr des Konsuls Großvater hierher gekommen sei und die Getreidefirma gegründet habe. Von diesem Vorfahren waren schon alle Daten bekannt. Wann er die Frieseln und wann die echten Blattern gehabt, war treu verzeichnet. Wann er vom dritten Boden auf die Darre gestürzt und am Leben geblieben, obgleich eine Menge Balken im Wege gewesen seien, und wann er in ein hitzig Fieber mit Raserei verfallen, stand reinlich vermerkt. Und er hatte seinen Notizen manche gute Ermahnung an seine Nachkommen hinzugefügt, von denen sorgfältig in hoher gotischer Schrift gemalt und umrahmt der Satz hervorstach: »Mein Sohn, sei mit Lust bei den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können.« Und dann war umständlich nachgewiesen, dass ihm die alte, zu Wittenberg gedruckte Bibel zugehöre und dass sie auf seinen Erstgeborenen und wiederum auf dessen Ältesten übergehen solle. Konsul Buddenbrook zog die Ledermappe zu sich heran, um dies oder jenes der übrigen Papiere herauszugreifen und zu überlesen. Da waren uralte, gelbe, zerrissene Briefe, welche sorgende Mütter an ihre in der Fremde arbeitenden Söhne geschrieben hatten und die vom Empfänger mit der Bemerkung versehen waren, wohl empfangen und den Inhalt beherzigt. Da waren Bürgerbriefe mit Wappen und Siegel der Freien und Hansestadt, Policen, Gratulationspoeme und Patenbriefe. Da waren diese rührenden Geschäftsbriefe, die etwa der Sohn an den Vater und Kompagnon aus Stockholm oder Amsterdam geschrieben, die mit einer Beruhigung in Betreff des ziemlich gesicherten Weizens die dringende Bitte verbanden, sogleich Frau und Kinder zu grüßen. Da war ein besonderes Tagebuch des Konsuls über seine Reise durch England und Brabant, ein Heft, auf dessen Umschlag ein Kupfer das Edinburger Schloss mit dem Grasmarkte darstellte. Da waren als traurige Dokumente die bösen Briefe Gottholds an seinen Vater und schließlich als heiterer Abschluss das letzte Festgedicht Jean-Jacques Hofstedes. Ein feines, eiliges Klingeln ließ sich vernehmen. Der Kirchturm droben, auf dem mattfarbigen Gemälde, das über dem Sekretär hing und einen altertümlichen Marktplatz darstellte, besaß eine wirkliche Uhr, die nun auf ihre Weise 10 schlug. Der Konsul verschloss die Familienmappe und verwahrte sie sorgfältig in einem hinteren Fache des Sekretärs. Dann ging er ins Schlafzimmer hinüber. Hier waren die Wände mit dunklem, großgeblümtem Tuche ausgeschlagen, dem gleichen Stoffe, aus dem die hohen Gardinen des Wochenbettes bestanden. Eine Stimmung von Erholung und Frieden nach überstandenen Ängsten und Schmerzen lag in der Luft, die, vom Ofen noch leise erwärmt, mit einem Mischgeruch von Eau de Cologne und Medikamenten durchsetzt war. Die geschlossenen Vorhänge ließen das Licht nur dämmernd herein. Über die Wiege gebeugt standen die beiden Alten nebeneinander und betrachteten das schlafende Kind. Die Konsulin aber, in einer eleganten Spitzenjacke, das rötliche Haar aufs Beste frisiert, streckte, ein wenig bleich noch, aber mit einem glücklichen Lächeln ihrem Gatten die schöne Hand entgegen, an deren Gelenk auch jetzt ein goldenes Armband leise klirrte. Sie wandte dabei, nach ihrer Gewohnheit, die Handfläche so weit als möglich herum, was die Herzlichkeit der Bewegung zu erhöhen schien. »Nun, Betsy, wie geht es?« »Vortrefflich, vortrefflich, mein lieber Jean.« Ihre Hand in der seinen, näherte er, den Eltern gegenüber, sein Gesicht dem Kinde, das rasch und geräuschvoll Luft holte, und atmete während einer Minute den warmen, gutmütigen und rührenden Duft ein, der von ihm ausging. »Gott segne dich«, sagte er leise, indem er die Stirn des kleinen Wesens küsste, dessen gelbe, runzlige Fingerchen eine verzweifelte Ähnlichkeit mit Hühnerklauen besaßen. »Sie hat prächtig getrunken«, bemerkte Madame Antoinette. »Sieh nur, sie hat stupende zugenommen.«
»Wollt ihr mir glauben, dass sie Netten ähnlich sieht?«
Johann Buddenbrooks Gesicht strahlte heute geradezu vor Glück und Stolz.
»Blitzschwarze Augen hat sie. Hole mich der Teufel!«
Die alte Dame wehrte bescheiden ab. »Ach, wie kann man schon jetzt von einer Ähnlichkeit sprechen?« »Du willst zur Kirche, Jean?«
»Ja, es ist 10. Hohe Zeit also. Ich warte auf die Kinder.«
Und die Kinder ließen sich bereits hören. Sie lärmten ungebührlich auf der Treppe, während man das beruhigende Zischen Clotildens vernahm. Dann aber traten sie in ihren Pelzmäntelchen, denn in der Marienkirche war es natürlich noch winterlich, leise und vorsichtig herein, erstens wegen der kleinen Schwester und zweitens, weil es nötig war, sich vor dem Gottesdienste zu sammeln. Ihre Gesichter waren rot und erregt.
»Welch ein Festtag heute! Der Storch, ein Storch mit braven Muskeln, entschieden, hatte außer dem Schwesterchen noch allerlei Prachtvolles mitgebracht. Eine neue Schulmappe mit Seehundsfell für Thomas, eine große Puppe mit wirklichem, dies war das Außerordentliche, mit wirklichem Haar für Antonie, ein buntes Bilderbuch für die artige Clotilde, die sich aber still und dankbar fast ausschließlich mit den Zuckertüten beschäftigte, die gleichfalls eingetroffen waren, und für Christian ein komplettes Kasperletheater mit Sultan, Tod und Teufel. Sie küssten ihre Mutter und durften rasch noch einmal behutsam hinter die grünseidene Gardine blicken, worauf sie mit dem Vater, der seinen Pellerinenmantel übergeworfen und das Gesangbuch zur Hand genommen hatte, schweigend und ruhigen Schrittes zur Kirche zogen, gefolgt von dem durchdringenden Geschrei des neuen Familienmitgliedes, das plötzlich erwacht war.
2. Zum Sommer, im Mai vielleicht schon oder im Juni, zog Toni Buddenbrook immer zu den Großeltern vors Burgtor hinaus, und zwar mit heller Freude. Es lebte sich gut dort draußen im Freien, in der luxuriös eingerichteten Villa mit weitläufigen Nebengebäuden, Dienerschaftswohnungen und Remisen und dem ungeheuren Obst-, Gemüse- und Blumengarten, der sich schräg abfallend bis zur Trave hinunterzog. Die Krögers lebten auf großem Fuße Und obgleich ein Unterschied bestand zwischen diesem blitzblanken Reichtum und dem soliden, wenn auch ein wenig schwerfälligen Wohlstand in Tonis Elternhause, so war es augenfällig, dass bei den Großeltern alles immer noch um 2 Grade prächtiger war als zu Hause. Und das machte Eindruck auf die junge Demoiselle Buddenbrook. An eine Tätigkeit im Hause oder gar in der Küche war hier niemals zu denken. Während in der Mengstraße der Großvater und die Mama wohl gleichfalls nicht viel Gewicht darauf legten, der Vater aber und die Großmama sie oft genug mahnten, den Staub zu wischen und ihr die ergebene, fromme und fleißige Cousine Tilda als Muster vorhielten. Die feudalen Neigungen der mütterlichen Familie regten sich in dem kleinen Fräulein, wenn sie vom Schaukelstuhle aus der Zofe oder dem Diener einen Befehl erteilte. 2 Mädchen und ein Kutscher gehörten außer ihnen zum Personale der alten Herrschaften. Was man sagen mag, so ist es etwas Angenehmes, wenn beim Erwachen morgens in dem großen, mit hellem Stoff tapezierten Schlafzimmer die erste Bewegung der Hand eine schwere Atlas-Steppdecke trifft. Und es ist nennenswert, wenn zum ersten Frühstück vorne im Terrassenzimmer, während durch die offene Glastür vom Garten die Morgenluft hereinstreicht, statt des Kaffees oder des Tees eine Tasse Schokolade verabreicht wird. Ja, jeden Tag Geburtstagsschokolade mit einem dicken Stück feuchten Napfkuchens. Dieses Frühstück freilich musste Toni, abgesehen von den Sonntagen, ohne Gesellschaft einnehmen, da die Großeltern lange nach Beginn der Schulzeit herunterzukommen pflegten. Wenn sie ihren Kuchen zur Schokolade verzehrt hatte, so ergriff sie die Büchermappe, trippelte die Terrasse hinunter und schritt durch den wohlgepflegten Vorgarten. Sie war höchst niedlich, die kleine Toni Buddenbrook. Unter dem Strohhut quoll ihr starkes Haar, dessen Blond mit den Jahren dunkler wurde, natürlich gelockt hervor, und die ein wenig hervorstehende Oberlippe gab dem frischen Gesichtchen mit den graublauen, munteren Augen einen Ausdruck von Keckheit, der sich auch in ihrer graziösen kleinen Gestalt wiederfand. Sie setzte ihre schmalen Beinchen in den schneeweißen Strümpfen mit einer wiegenden und elastischen Zuversichtlichkeit. Viele Leute kannten und begrüßten die kleine Tochter des Konsuls Buddenbrook, wenn sie durch die Gartenpforte in die Kastanienallee hinaustrat. Eine Gemüsefrau vielleicht, die ihre große Strohschute mit hellgrünen Bändern auf dem Kopf in ihrem Wägelchen vom Dorfe hereinkutschierte, rief ihr ein freundliches »Guten Morgen, Oak Mamselling« zu. Und der große Kornträger Matthiesen, der in seinem schwarzen Habit mit Pumphosen, weißen Strümpfen und Schnallenschuhen vorüberging, nahm vor Ehrerbietung sogar seinen rauen Zylinder ab. Toni blieb ein bisschen stehen, um auf ihre Nachbarin Julchen Hagenström zu warten, mit der sie den Schulweg zurückzulegen pflegte. Das war ein Kind mit etwas zu hohen Schultern und großen, blanken, schwarzen Augen, das nebenan in der völlig vom Weinlaub bewachsenen Villa wohnte. Ihr Vater, Herr Hagenström, dessen Familie noch nicht lange am Orte ansässig war, hatte eine junge Frankfurterin geheiratet, eine Dame mit außerordentlich dickem schwarzen Haar und den größten Brillanten der Stadt an den Ohren, die übrigens Semlinger hieß. Herr Hagenström, welcher Teilhaber einer Exportfirma Strunk und Hagenström war, entwickelte in städtischen Angelegenheiten viel Eifer und Ehrgeiz, hatte jedoch bei Leuten mit strengeren Traditionen, den Möllendorfs, Langhals und Buddenbrooks, mit seiner Heirat einiges Befremden erregt und war, davon abgesehen, trotz seiner Rührigkeit als Mitglied von Ausschüssen, Kollegien, Verwaltungsräten und dergleichen nicht sonderlich beliebt. Er schien es darauf abgesehen zu haben, den Angehörigen der alteingesessenen Familien bei jeder Gelegenheit zu opponieren, ihre Meinungen auf schlaue Weise zu widerlegen, die seine dagegen durchzusetzen und sich als weit tüchtiger und unentbehrlicher zu erweisen als sie. Konsul Buddenbrook sagte von ihm, »Hinrich Hagenström ist aufdringlich mit seinen Schwierigkeiten. Er muss es geradezu auf mich persönlich abgesehen haben. Wo er kann, behindert er mich. Heute gab es eine Szene in der Sitzung der Zentralarmendeputation, vor ein paar Tagen im Finanzdepartement.« Und Johann Buddenbrook fügte hinzu, »Ein Ollerstänker«.